Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Andi, es ist schön, euch auch heute wieder begrüßen zu dürfen. Andi, wie geht's dir?
Mir geht's super. Ich muss echt lachen. Ich glaube, wir sollten unsere Hörerinnen und Hörer einweihen.
Sollten wir auf jeden Fall, ja. Wir haben gerade Schnick, Schnack, Schnuck gespielt. Wer den Anfang machen darf, soll, muss, keine Ahnung.
Ja.
Ist es ein Privileg, den ersten Ton zu haben oder eher nicht?
Ich weiß es nicht, Sven, ich weiß es nicht. Aber wir sollten unseren Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten, wie schwierig das manchmal ist und wie viele Anläufe wir nehmen, um in diese Folgen reinzukommen. Weil wir diesen Vorspann tatsächlich nicht wirklich skripten.
Eigentlich ist bei uns relativ wenig geskriptet. Wir haben so einen Leitfaden, wo wir uns so ein bisschen daran orientieren, aber eigentlich sind wir ja relativ frei in der Gesprächsführung, die wir so haben.
Machst du?
Nein, du hattest mal ganz schön gesagt, ich glaube, das war ich weiß nicht, war das nicht sogar im Vorfeld von Frau Hedorfer, dass du gesagt hast, ein gutes Gespräch findet seinen Weg? Den Satz habe ich mir gemerkt, weil ich den sehr intelligent fand, Andi.
Den habe ich geklaut, den Satz.
Ah, hast du wieder ein schlaues Buch gelesen, Mann?
Zwei.
Sehr gut, sehr gut.
Nein, aber es ist schön, dich zu sehen und ich freue mich auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder dabei sind. Und wir hatten, und das sagen wir jedes Mal, dass wir ein tolles Gespräch in der Vorwoche hatten, aber das hat wirklich Spaß gemacht, letzte Woche der Petra Hedorfer zuzuhören. Ja, und zu erfahren, was gerade bei der DZT los ist. Sie ist ja selbstbetiteltes Data Girl. Ich denke auch, die Marke Deutschland ist gut aufgestellt, wie sie sagt. Aber auf dem Weg dahin, bis sich Deutschland auch wieder öffnet, gibt es ja viel zu tun. Und da ist das Stichwort Impfung. Und da hast du ja irgendwie einiges zu sagen, ne?
Ja, eigentlich wollte ich es ja nicht. Also, na klar, wir wissen alle, das könnte irgendwie mit den Impfungen schneller gehen. Bei mir ging es halt eher so ein bisschen um die Frage, soll es Privilegien geben für Personen, die geimpft sind oder nicht? Und ich bin da halt ein absoluter Befürworter, was immer uns hilft, so schnell zur Normalität zurückzukehren, wie möglich sollte versucht werden. Aber ich habe halt auch in den letzten Tagen, Wochen gemerkt, es werden halt schon Fakten geschaffen. Ne? Es gibt jetzt einen europäischen Impfpass. Mhm. Und wofür soll es denn geben, wenn nicht für Privilegien? Also, dass man wieder freier reisen darf, Flugzeuge besteigen darf, dass man ohne in Quarantäne zu müssen in andere Länder reisen darf. Und dafür wird er da sein. Nichts anderes kann ich mir vorstellen. Und deswegen sind jetzt schon Fakten geschaffen, egal wie die Bundesregierung da jetzt sich noch sperrt oder sich das Thema nicht diskutieren möchte. Aber die Fakten schaffen gerade andere Länder.
So ist es. Ich denke, so oder so, alles, was unserer Branche hilft, dass wir auch bald wieder Fakten haben, die uns erlauben zu reisen, dass Menschen nach Deutschland kommen, aber auch, dass wir touristisch das Land in Anführungsstrichen verlassen dürfen. Ich glaube, das sind ja alles Sachen, die am Ende des Tages hilfreich sind. Ich glaube, Impfprivilegien gibt es ja auch schon. Es gibt schon einige Länder auf der Welt, in die man ohne bestimmte Impfung gar nicht einreisen darf. Ich kann dir zwar keine nennen im Moment, aber ich habe in den letzten Tagen einiges gesehen. Also ich müsste da nochmal recherchieren. Muss ich auch ganz unjournalistisch zugeben, dass ich mich darauf nicht so vorbereitet habe. Aber ich glaube, da wird sich noch einiges tun und ja, wir werden sehen. Fakten werden jetzt geschaffen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dazu Meinungen habt, meldet euch gern bei uns. Wir können das Thema gerne nochmal aufnehmen. Ja, und dann sprechen wir nochmal drüber.
Genau.
Du bist etwas im Stress, ne, in den letzten Tagen. Ne?
Ja, genau. Ich wollte es gerade erwähnen. Ja, die ITB steht vor der Tür und die ITB Now, muss man ja sagen. Und es ist das erste Mal, dass die ITB rein virtuell stattfinden wird und natürlich haben viele Leute Fragen, viele unserer Kunden haben Fragen, wir haben viele Fragen, die uns mal mehr, mal weniger beantwortet werden. Das macht die ITB Now doch ein bisschen spannend und dann doch, ja, fast so stressig wie eine normale ITB. Natürlich nicht ganz, aber.
Aber muss es denn nicht auch ein bisschen so sein, lieber Sven?
Auf jeden Fall ich bin auch ganz ehrlich, ich war Anfang Februar, Mitte Februar wirklich sehr traurig, weil normalerweise rockt die Bude, ne? Also da die Agentur, da ist Leben drin, es wird die ganze Zeit telefoniert, es werden Sachen rausgeschickt und so weiter und so fort. Also Einladungen rausgeschickt für Pressekonferenzen, für Happy Hours, für Abendveranstaltungen. Da ist richtig Action drin und ich kann es ja zugeben, ich war alleine im Büro jetzt Mitte Februar. Weil nicht so viel auf der Tagesordnung steht.
Ich wünsche David Rütz, dem Chef von der ETB und seinem Team, auf jeden Fall alles Gute. Ich wünsche dem Team ein gutes Gelingen. Ich wünsche euch ein gutes Gelingen. Nächste Woche Donnerstag zur ETB haben wir eine etwas andere Folge, denn wir haben eine ganz große Ankündigung zu machen.
Das stimmt. Wir haben uns auf jeden Fall geeinigt, dass es eine andere Folge wird. So einen richtigen Plan haben wir noch nicht, aber es wird anders sein. Ne?
Wir haben schon eine grobe Idee. Wir müssen sie noch mit Inhalt füllen.
Genau. Was wir aber schon wissen, ist, dass wir unseren Kanal auch ein bisschen ändern und dass wir Donnerstagabend zum ersten Mal, wir sind live, ne? Bist du dir dessen bewusst, dass wir wirklich zum ersten Mal live sind?
Ich habe da keine Angst vor.
Hast du nicht heute auch schon mal irgendwann, du bist ein Kerl? Oh ja,
ein echter Kerl.
Bei einer Podcast-Aufnahme, liebe Hörerinnen und Hörer, hat heute gesagt, dass er ein echter Kerl ist.
Ja. Aber auch dazu nächste Woche mehr.
Wir haben
einiges vor in Sachen Podcast. Dazu auch nächste Woche mehr. Das ist nicht unsere Hauptankündigung nächste Woche. Aber auch dazu können wir nächste Woche zu ETB etwas mehr sagen. Es wird, wie gesagt, ein besonderes Event am Abend des 11. März geben. Und zwar auf Clubhouse. Und das werden Sven und ich moderieren. Sag mal Clubhouse oder Clubhouse?
Ja, Clubhouse klingt doch viel szeniger, internationaler und einfach berlinerischer, oder?
Okay, cool. Dann sage ich weiter Clubhouse. Sehr schön. Wir haben aber noch eine Housekeeping-Ankündigung, bevor wir uns gleich dem heutigen Thema widmen, denn es gibt zwei Gewinner. Stefan Ort hat uns zwei Bücher gegeben. Couchsurfing in Saudi-Arabien, sein neues Buch, glaube ich schon ein Bestseller nach wenigen Wochen. Vielen Dank, lieber Stefan. Und ja, zwei Exemplare haben wir verlost und ich gebe jetzt die Gewinner bekannt.
Trommelwirbel?
Kannst du einen Trommelwirbel machen?
Lieber nicht. Oder? Oh Gott, das war wahrscheinlich der armseligste Trommelwirbel, den es je gab.
Zu spät. Also, den ersten Preis, ein Buch von Stefan Ort, Couchsurfing in Saudi-Arabien, hat gewonnen. Unsere Hörerin Claudia Wehrstroh.
Herzlichen Glückwunsch, liebe Claudia.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Und den zweiten Preis, der erstaunlicherweise auch ein Buch von Stefan Ort, Couchsurfing in Saudi-Arabien ist, hat gewonnen. Trommelwirbelchen, nochmal.
Eva Steffens, herzlichen Glückwunsch.
Wir gratulieren auch Eva recht herzlich. Also, viel Spaß beim Couchsurfing in Saudi-Arabien und nochmal lieben Dank an Stefan.
Und ich möchte gerne mal unsere Zuhörer fragen und Zuhörerinnen natürlich. Hättet ihr Interesse an einer Folge über Saudi-Arabien? Oder? Ist ja eigentlich ein Land, was wahrscheinlich super spannend ist, was kaum einer kennt, was sich jetzt so ein bisschen öffnet. Es gibt Touristenvisas, die man beantragen kann. Wäre das
mal interessant? Wobei ich glaube, ich glaube, der Stefan ist wahrscheinlich der Einzige, der bislang auf einem Touristenvisum eingereist ist und dann vor dem ersten Lockdown im März 2020 gleich wieder zurückkommen musste. Also er hatte gerade Zeit, sein Buch zu recherchieren, musste dann zurück und seitdem ist Saudi-Arabien auch wieder geschlossen. Also, aber es sieht ja so aus, als ob, wenn es eine Öffnung demnächst gibt, dass die Touristenvisa wieder eingeführt werden.
Genau, und da würde mich mal interessieren, ob unsere Hörer da Interesse hätten, dass wir, ja, vielleicht auch mit Stefan Ort wieder, ne, über Saudi-Arabien reden. Mhm, also ich finde es ein spannendes Reiseland auf
jeden Fall. Ich auch. Ich bin auch interessiert. Ja. Aber, wie gesagt, liebe Hörer, lasst es uns wissen. Überhaupt, wenn ihr irgendwelche Kommentare, Anmerkungen, Vorschläge, Kritik, Briefe, Liebesbriefe, Hassmail, wie auch immer, schreibt uns wie immer auf Instagram Hin und Weg Podcast, Facebook Hin und Weg Podcast oder über unsere Website hinundwegpodcast.de. Da gibt es ein Kontaktformular und auch eine E-Mail-Adresse.
Du steigerst dich, lieber Andi, du steigerst dich. Du wirst immer besser. Du vergisst jetzt unsere Webseite nicht mehr. Dafür hast du in der letzten Folge was vergessen, oder? In der China-Folge was vergessen.
Was heißt vergessen? Ich hab einen kleinen Anschiss bekommen. Eine gute Freundin von mir, eine Chinesin, hatte gefragt, ob ich sie denn nicht mal grüßen kann im China-Podcast. Ein großer Fan von uns. Und ich habe das natürlich vergessen.
So ein Freund bist du also.
Ganz genau. Und die Liolin, liebe Liolin, hiermit schöne Grüße an dich. Ich hoffe, du bist zufrieden. Dafür gibt es keine Geburtstags- und keine Weihnachtsgeschenke. Ja, nein, das ist eine gute Freundin von mir. Die wollte einfach, dass ich sie grüße. Und ich habe es natürlich stantepede vergessen. Also hiermit nachgeholt. Dankeschön.
Sehr schön. Ja, hatten wir auch noch nie. Aber doch, ich hatte das auch mal, ne? Ich hatte
ja.
Freunden von mir, hatte ich nachträglich zum Geburtstag gerade.
Ja, ich erinnere mich, Eike.
Ja, ja.
Aus Düsseldorf.
Nee.
Aus Mainz.
Henrik und Moritz.
Okay.
Henrik aus Düsseldorf und Moritz aus Mainz.
Okay. Du hast so viele Freunde, ich habe ja nur zwei.
Und dann vergisst du sie auch noch. Ach, es ist so traurig. Oh mein Gott.
Gut.
Lass uns über den heutigen Gast reden, oder?
Das bin gar nicht ich, ne?
Ausnahmsweise mal stehst du heute mal wieder nicht im Mittelpunkt.
Ja, unser heutiger Gast, der ist ein absoluter Südamerika-Experte. Der hat lange in Kolumbien und Peru gelebt. Und ich finde, der ist ein echter Innovator, ne? Der macht schon seit langem wirklich viele Sachen ganz anders als die meisten, ne?
Auf jeden Fall, ja. Wir kennen uns seit, wahrscheinlich Gründung Haus der Spezialisten. Wann war das? Vor 10 Jahren?
Länger noch,
glaube ich. Vor 11 Jahren, 12 Jahren? Seitdem kenne ich ihn. Und damals dachte ich wirklich, oh mein Gott, kann das wirklich funktionieren? Aber ich denke, ja, kann es.
Ich kenne den André noch nicht ganz so lange wie du, aber wir kennen uns auch schon, glaube ich, 6, 7 Jahre kenne ich ihn schon.
Mhm.
Ich hoffe auch, dass das Gespräch heute nicht zu insidermäßig wird. Den kennen wir auch wirklich, wirklich länger.
Ja, es gibt auch die ein oder andere vielleicht private Geschichte, die man so erzählen könnte von diversen Partys. Mal gucken, ob es dazu kommt oder nicht. Mal schauen.
Aber vielleicht stellst du den André jetzt einmal richtig vor.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jatz.
Das mache ich sehr gerne. 2001 gründete er während seines Studiums den Südamerika-Spezialveranstalter Viventura. Das machte er vor allem, weil in seinen Augen viele Reiseveranstalter ja eher langweilige Reisen in ganz Südamerika anboten. Im Laufe der Jahre wuchs dann auch neben seiner Leidenschaft für Reisen, Südamerika und das Internet eine Leidenschaft für Unternehmertum und nachhaltige Mitarbeiterführung. Infolgedessen startete er Ventura Travel im Jahr 2015 mit einer ja doch ziemlich klaren Vision. Talentierte Tourismusfachleute oder Entrepreneure, wie er sie nennt, mit einer starken Leidenschaft für eine Reisenische, denen wollte er es ermöglichen, ihre eigene Marke innerhalb der Struktur von Ventura Travel zu gründen. Neben all dem hat er zwischendurch und nebenbei das digitale Startup TripMe gegründet, an dem er bis heute beteiligt ist. Wir freuen uns sehr auf André Kiewitz. Hallo André, wie schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir? Was machst du in der Zeit, wo wir alle eigentlich ein bisschen mehr Zeit haben, aber bei dir ist das, glaube ich, nicht der Fall, oder?
Also erstmal geht's mir sehr, sehr gut. Ich bin hier zu Hause in meinem Homeoffice. Mittlerweile ein Jahr
von dem Jahr. Da muss ich direkt mal, wo ist dein Zuhause? Weil du tourst ja immer in der Welt herum. Also ja, du bist gerade in Berlin.
Ich bin in Berlin, genau. Aber stimmt, 2020 war ich mehr unterwegs als viele Jahre zuvor. Aber busy bin ich definitiv. Also es gibt zig Projekte, die anstehen. Wir arbeiten an vielen Infrastrukturprojekten. Also leider nicht am Verkauf, aber alles andere bedarf auch viel Arbeit.
Hm. Du warst viel unterwegs, hast du gerade gesagt. Ich habe gesehen, du warst auf den Kanaren. Da waren wir mal in Kontakt. Ne? Das war irgendwie über den Winter. Da hast du überwintert, ne?
Genau. Ich habe mir so 5 Sachen irgendwann mal vorgenommen im Leben, was für mich wichtig ist. Und eine dieser Sachen ist, im Warmen überwintern, also diesem kalten deutschen Winter zu entkommen, regelmäßig. Und damit, wenn man so zur Schule geht, ist das extrem schwierig. Aus der Perspektive war Homeschooling so ein bisschen ein Segen für uns, dass wir jetzt 2 Monate in die Kanaren fliehen konnten. Und von dort, meine Frau hatte damals keinen Job. Was heißt damals? Wir sind gerade 2 Wochen zurückgekommen. Aber ich hatte jetzt einen neuen Job. Und in der Zeit, die 2 Monate, konnte sie sich um unseren Sohn kümmern. Und ich habe mir dann so ein Coworking Space genommen, dann ein Büro dort eingerichtet, ganz normal gearbeitet. Aber der Arbeitsweg war vom Apartment Hotel zum Büro dann über den Strand, was richtig cool war, ja. War schön.
Wie oft wurdest du dann von der Arbeit abgehalten, weil der Strand einfach doch zu schön war?
Ich habe weniger gearbeitet. Also sagen wir mal so, auf den Kanaren habe ich es geschafft, vielleicht auf 40, 45 Stunden zu kommen. Und normalerweise schaffe ich das nicht.
Was sagt dein Betriebsrat dazu? Also, echt unglaublich, unglaublich. Ja, finde ich, also ich erstmal schön, dass du dabei bist, finde ich sehr cool. Also es ist schön, auch dich zu sehen. Wir haben uns lange nicht gesehen, ne?
Ja. Ich kann mich nicht erinnern, aber es ist schon 2 Jahre vielleicht.
ITB wahrscheinlich.
ITB dann das wahrscheinlich, Mal, ne? Das genau. Der Klassiker.
Die gute alte ITB, da rennt man sich über.
Nee, aber ITB, letztes Jahr gab es ja auch keine ITB. Was sag ich denn?
Ja, aber davor das Jahr, ne? Vor 2 Jahren.
Dann ist wirklich 2 Jahre her.
Ja, wahrscheinlich.
Oh mein Gott.
Ja, das geht schnell. Ich habe Sven seit der Pandemie mehr gesehen als in all den Jahren davor, glaube ich, ja.
Wo ich noch für euch gearbeitet habe, ne?
Ja.
Habe ich mich immer weggeduckt, bin nicht ans Telefon gegangen und jetzt.
Du machst gerade gute Werbung für dich. Aber nee, André, schön, dich zu sehen. Ich vielleicht einfach auch mal für die Hörer und Hörerinnen. Wir haben ja auch als Reiseveranstalter, ich als ehemaliger Reiseveranstalter, du als aktueller und auch Reiseveranstalter der Zukunft, glaube ich, haben wir ja ein bisschen Vergangenheit damals mit dem Haus der Spezialisten, wo du mit Viventura, noch nicht Ventura Travel, aber mit Viventura ja Gründungsmitglied warst, ne, in diesem Verband der Spezialreiseveranstalter, 5, 6 Reiseveranstalter. Wir mit China Tours auch mit dabei. Haben wir gemeinsam sozusagen die ganze Welt abgedeckt, uns einen Gebietsschutz eingeräumt und uns gegenseitig empfohlen gegenüber unseren Kunden. Das war eigentlich eine schöne Sache, ne?
Absolut. Also spiegelt sich auch so ein bisschen durch mein Leben des Spezialisten. Ja, das ist wie so ein roter Faden. Also ich glaube fest daran, dass man eine Sache nur machen sollte und die richtig gut. Und ich versuche so alles abzudecken. Ich kann mich noch gut erinnern, Sven, du hast es wahrscheinlich vergessen, wir hatten mal dazu irgendeine Aktion, da hatten wir unseren 10-jährigen Geburtstag oder sowas und das hat man dann mit deiner Agentur mit organisiert. Und da sollte ich, ja, ich bin jetzt nicht groß gut im Reden, ich sollte irgendwie so eine Begrüßungsrede halten.
Natürlich kann ich mich daran erinnern.
Kannst du dich erinnern? Und da hatte ich dann gesagt, ich, Viventura Südamerika, da wird sich auch nie was dran ändern. Und Sven, halt mal den Ball flach, man weiß nicht, was kommt. Lehne ich da nicht zu weit aus dem Fenster? Und für mich war das glasklar. Viventura ist Südamerika und wird auf Ewigkeiten nur Südamerika sein. Von daher, dass wir keine Destinationsexpansion vorantreiben konnten, mit diesem Grundsatz im Kopf, ich bin auch sehr loyal zu meinen Grundsätzen, war die Alternative, die ich damals gesehen habe, das Haus der Spezialisten. Und so ist das damals dann entstanden. War eine tolle Idee.
Ich kann mich natürlich sehr gut noch an die Party erinnern.
Die Party war super.
Ich kann mich an die Diskussion erinnern, ne? Ja. Was ich dir da gesagt habe, was du erwähnt hast. Und dann viel Pisco Sauer, kann ich mich auch erinnern.
Ja, es war, wie viele Liter waren das? 111 Liter.
Ja, genau.
Also war 11-jähriges Geburtstags, 111 Liter
Pisco Sauer. Und die fielen in Svens Mund, oder was?
Ja, einiges.
Jetzt wird's interessant. Erzählt mir von der Veranstaltung. Wer erinnert sich noch?
Ja, ich erinnere mich halt noch. Ja, das war sehr, sehr nett. Andi hat es gerade eben schon mal kurz erwähnt oder hat den Namen Viventura erwähnt. Jetzt bist du aber Ventura Travel. Wie kam es zu der Änderung? Was hat dich da bewogen?
Ja, genau. Also der Auslöser war schlicht und ergreifend, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von mir, der war bei Viventura drin, aber sein Herz schlug für die Karibik und er meinte, ich würde gerne so eine Tour mal in die Karibik machen. Ich so, nee, gibt's nicht. Viventura Südamerika. End of discussion. Und er ist dann wirklich dran geblieben. Die Kunden, die fragen mich, die wollen es. Das wird abgehen wie sonst was. Und dann habe ich ihm gesagt, gut, dann mach das, aber bitte nicht unter dem Namen Viventura, weil Viventura halt Südamerika ist. Ne? Und daraus ist dann Pura Ventura entstanden. Also das war unsere erste Marke außerhalb von Viventura, die sehr, sehr erfolgreich war. Also das sind wir, glaube ich, im Juli oder so ist die Idee entstanden, 2015. Und Ende des Jahres 2015 war die Webseite, waren die ersten Sales. Und das ging ab wie ein Zäpfchen. Und dann hatten wir das Problem, dass diese Pura Ventura-Kunden dann eine Rechnung von Viventura erhalten sollten, Viventura GmbH. Das hat dann überhaupt nicht gepasst. Und dann war klar, dass ich die Firma umbenennen musste. Und da habe dann den gemeinsamen Nenner sozusagen genommen, nämlich Ventura und die Ventura Travel GmbH. Auch auf Englisch, weil ich damals schon wusste, dass es jetzt nicht nur auf den deutschen Markt beschränkt bleiben wird, sondern dass wir auch international gehen wollen. Und das war die Geburtsstunde von Ventura Travel.
So viel zu den guten Vorsätzen, ne?
Ja, ne, ist doch wie ein Tourist weiter in Südamerika.
Ja, ja, und, aber du hast sozusagen deinen Fokus ja dann doch stark erweitert in den Jahren noch danach, ne?
Nee, also ich halte mich da komplett raus. Ich habe keine Ahnung von Mittelamerika. Ich halte mich da komplett raus.
Okay, lass mich korrigieren. Ja. Du hast mit Ventura Travel ein Modell, in dem sich andere auf die Zielgebiete fokussieren, aber es ist ja dein Unternehmen, ne?
Genau.
Sozusagen also diese Ventura Travel Holding.
Ich bin der Besitzer von Ventura Travel. Und mein Job ist es dort, als Mentor und als Coach aufzutreten und dann unseren internen Gründern sozusagen die Möglichkeit zu geben, sich zu entfalten, ihre Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und ich halte mich da aus den ganzen Produkt, also die Entscheidung, wohin soll die erste Reise gehen und sowas. Ich gebe das Framework sozusagen vor und versuche die bestmöglich zu unterstützen, aber würde mich jetzt nicht als Mittelamerika-Spezialist bezeichnen, überhaupt nicht. Okay. Ich würde noch nicht mal die Länder in Mittelamerika von Norden nach Süden aufzählen können. Also okay. Ganz schlecht.
Ich weiß gar nicht, welche Frage ich zuerst stellen soll. Zuerst die Frage, welche Länder vertretet ihr denn jetzt unter dem Dach Ventura oder bietet ihr an unter dem Dach Ventura Travel? Oder wie kann man sich das praktisch vorstellen, die Zusammenarbeit mit den Leuten? Wie generiert man die auch?
Ja, das sind wirklich viele Fragen. Also ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile 12 Marken. Prinzipiell ist es so, dass ich mich jetzt nicht zusammensetze mit dem Management-Team und sage, pass mal auf, Leute, jetzt gibt es ja gerade eine Krise oder so, jetzt suchen wir jemanden für Spanien. Lass mal jetzt nächstes Jahr mit Spanien rocken. Also wir lassen Bewerber auf uns einrasseln und die Bewerber überzeugen uns dann, dass deren Destination das genau das Richtige ist. Und hätte ich damals bei der Entscheidung, nachdem PortAventura ein Erfolg wurde, hätte mich jemand gefragt, so sag mal André, was wird denn die nächste Destination sein? Also ich hätte nie im Leben irgendwas darauf gewettet, dass das Japan sein würde. Also no chance. Ich dachte vielleicht so, also was so liegt so auf der Hand, vielleicht Afrika, so Safari und so, da muss doch irgendwas gehen. Aber bis heute haben wir kein Afrika-Brand, obwohl wir schon wahrscheinlich schon über 1000 Bewerber hatten, aber da hat mich bislang noch keiner überzeugt. Und für Japan ist das eine Italienerin geworden, die hat in Deutschland gelebt, in Berlin gelebt, mit extrem viel Leidenschaft in Japan gearbeitet hat, die dort Reiseleiterin war und die ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollte, hat uns total überzeugt, ist auch super gelaufen. Bis zur Krise zumindest.
Ja, du sagst gerade wir. Also das ist ein richtiger Bewerbungsprozess und wahrscheinlich dann auch ein Bewerbungsgespräch. Und du sagst wir. Also du entscheidest nicht alleine, sondern wer sitzt dann da noch mit?
Ja, das ist ein richtiges Gremium. Also bei uns beim Ventura sind grundsätzlich alle Bewerbungen Teamentscheidungen. Da gibt es keine einzige Bewerbung, die nur vom Manager oder nur von mir gefällt. Und jeder in dem Team hat auch eine Veto-Entscheidung. Also prinzipiell läuft es so, dass zuerst meist HR so ein Kennenlern-Interview macht und ein Screening zum Culture Fit. Dann kommt der eigentliche Manager, der so ein längeres, ausführliches Interview macht. Und dann im Abschluss kommt so ein Team-Interviews, wo die Peers, also die Kollegen auf einer Ebene, der Chef vom Chef, von der neuen Person oder vielleicht auch zukünftige Mitarbeiter der Person dann auch interviewen. Bei dem Entrepreneurprozess ist es noch ausführlicher. Es ist eine extrem wichtige Entscheidung für uns. Wir investieren sehr, sehr viel Geld in die neuen Brands. Und von daher, das dauert insgesamt vielleicht 4 Wochen oder so, bis der Prozess durch. Also geht relativ schnell, aber es ist sehr intensiv, der ganze Prozess. Und wir sind 8 Leute, die schlussendlich dann entscheiden. Also es ist dann über einen Zeitraum von 2-3 Tagen kommt die Person dann nach Berlin, obwohl bei der vorletzten Person, die habe ich nicht kennengelernt, die war nie in Berlin und haben wir trotzdem begonnen. Im Juli letzten Jahres war das. Aber prinzipiell kommen die nach Berlin und dann sind 2-3 intensive Tage und dann entscheiden wir.
Du hast jetzt das Wort Intrapreneur mehrmals erwähnt. Ne? Das ist ja ein ganz spezifischer Begriff bei euch in der Firmenstruktur. Also es gibt die Ventura, also die Tura sozusagen Veranstalter, unter anderem Viventura, Pura Ventura. Ja. Ventura Travel ist die Holding, die darüber steht und darunter gründen diese, die ihr Intrapreneure nennt, gründen ihre eigenen Firmen, eigenen Marken. Eigene Marken, die dann sozusagen unter dem Dach Ventura Travel agieren.
Ganz genau.
Genau. Ja. Wie bist du denn darauf gekommen? Ich erinnere mich, du hast mir das schon mal erklärt, ich habe es aber vergessen.
Also prinzipiell, als ich Viventura gegründet habe, fange ich mal so an, hatte ich 3 Leidenschaften. Und das war einmal Südamerika, dann war es das Internet, also ich bin so ein Techie, und Reisen. Und was lag da auf der Hand? So einen Internetreiseveranstalter für Südamerika zu gründen. Und über die Jahre kam eine große Leidenschaft für Management, Unternehmensführung, Unternehmertum dazu. Und ich hatte halt immer im Kopf, wie im Tore bleibt das Südamerika. Und ich will mich auch nicht verbiegen und jetzt was anderes machen. Und das war dann die Lösung dafür. Also gleichzeitig glaube ich auch, dass Unternehmerrecht total viel sinnvoll ist. Aber für mich persönlich ist das einfach spitze. Ich habe immer Abwechslung. Um den Alltag muss ich mich nicht kümmern. Ich kann die neuen Entrepreneure sozusagen ein bisschen bei der Hand nehmen am Anfang, bis sie erwachsen werden und ganz alleine sind. Das hat sich so ergeben, dieses Problem. Ich möchte weiter wachsen, ich kann nicht aus Südamerika raus. Und ich glaube halt, wie gesagt, an Spezialistentum. Ne?
Ja, ganz kurz. Wir haben letzten Sommer, ich glaube, wir haben mal telefoniert, du und ich. Das war noch bevor wir diesen Podcast gelauncht haben. Das muss im Mai, Juni, Juli irgendwie um diese Zeit gewesen sein. Da warst du sehr fokussiert darauf und hast du im Endeffekt schon mal so deine Strategie irgendwie dargelegt. Du hast gesagt, du hast jetzt die und die Dinge vor für das Jahr, weil du weißt, dass du nicht viel verkaufen werden kannst. Du hast diese Ziele irgendwie dargelegt und du bist ja sehr fokussiert. Hast du da wirklich so dran festgehalten? Diese Strategie auch durchzuziehen? Ne? Ja. Was läuft? Also wie geht es Ventura gerade und wie geht es dieser Strategie, die du ja letzten Sommer schon irgendwie mal dargelegt hast?
Ja, also uns geht's den Umständen entsprechend gut. Ich glaube, wir werden gut aus der Krise rauskommen. Das Problem ist, wir wissen noch nicht, wann die Krise zu Ende ist. Aber prinzipiell bin ich guter Dinge. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass Ende Februar, also sozusagen heute vor einem Jahr prinzipiell, ich vor den Mitarbeitern stand mit Tränen in den Augen und gesagt habe, nichts ist mal, wie es war. Ab Montag, das 1. März war letztes Jahr Montag, bitte bleib zu Hause, komm nicht mehr ins Büro, ich will nicht, dass sich jemand hier ansteckt. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Also wir werden ums absolute Überleben kämpfen müssen. Ich war fix und alle. Also dann ist noch ein paar andere Sachen passiert. Wenn Interesse habt, kann ich da ein bisschen erzählen. Und dann nach ein paar Wochen, waren es Gutscheine und Abwicklungen und so, das waren die beherrschenden Themen. Und dann habe ich mich, also wir haben richtig geniale Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind echt top-notch. Die haben es verdient, einen Arbeitgeber zu haben, auf den sie vertrauen können. Und mein Ziel, das ich dann relativ früh kommuniziert habe, war, kein Mitarbeiter wird hier den Job verlieren. Ich glaube halt an Fokus, wie gesagt, an wenige Sachen, die gut machen. Und ich glaube auch dann, dass man das einfach kommunizieren muss, damit Vertrauen entstehen kann. Und in unserem Fall ist die Strategie gewesen, RIP Covid, also Rest in Peace, RIP Covid, und steht für Reduce Costs, Invest in Infrastructure and Prepare for Opening. Also unsere Unternehmenssprache ist Englisch, deshalb kommuniziere ich so gerade hier auf Englisch.
Ich übersetze das später.
Ich glaube, das kriegen die Hörer hin. Auf alle Fälle habe ich das mit dem Management-Team so besprochen. Die fanden das auch sehr gut, haben es mit abgesegnet, wir haben es kommuniziert und seitdem setzen wir das um. Und wir haben jetzt absolut die Kosten reduziert aufs absolut Nötigste. Investieren nicht so irgendwelche Abenteuer, lasst mal hier jetzt Frankreich Reisen machen oder so. Oder konzentrieren uns auch nicht jetzt Südamerika auf Teufel komm raus, auch wenn es Probleme gibt mit Quarantäne, machen wir nicht. Sondern in Infrastruktur. Also wir haben am 1. April haben wir jetzt einen größeren Launch, Backend, Frontend, arbeiten vielen, vielen Monaten dran und auch in anderen Bereichen, in ganz vielen Bereichen haben wir an der Infrastruktur gearbeitet, die uns erlaubt, wir sind auch sehr, sehr schnell gewachsen in den letzten Jahren und die Pause tut uns eigentlich ganz gut, jetzt im Nachhinein betrachtet, also das habe ich am Anfang nicht so gesehen, aber jetzt bin ich ein bisschen dankbar auch, dass wir die ein bisschen Luft haben, um die Infrastruktur hinzubiegen, sodass wir weiterhin stark wachsen können und weitere Marken gründen können.
Du hast ja jetzt schon mehrmals das Expertentum die Spezialisierung erwähnt und dass du daran glaubst. Gemeine Frage, wie sehr bereust du das gerade, an deinen Prinzipien festzuhalten? Weil Generalisten, ne, im Sommer hatten die es halt viel, viel einfacher. Es gab ein paar Länder, die offen waren, die gut gelaufen sind in den Sommermonaten oder einigermaßen gelaufen sind, die konnten halt, also Generalisten konnten halt umschichten. Ja. Das ist ja bei euch eigentlich nicht möglich oder bei Spezialisten nicht möglich. Wie sehr bereust du das und wo siehst du trotzdem die Zukunft bei Spezialisten?
Also ein paar Leute, die mich kennen, behaupten, dass ich ein Dickkopf bin. Ich fasse die Antwort jetzt dazu. Ich bereue das überhaupt nicht. Ich glaube, dass Reisen oder das Kunden spüren, also die Kunden, die sich entscheiden, jetzt mit uns nach Japan zu reisen oder nach Südamerika oder sonst wohin, das ist eine also wir sind nicht mega teuer, aber das ist eine Investition. Und die haben es verdient, die absolut beste Reise zu verdienen. Und ich bin schwer davon überzeugt, dass wenn das Leute organisieren, die nur diese eine Sache machen, das wesentlich besser ist, als wenn das Leute machen, die gerade von irgendeiner Abteilung von links nach rechts geschoben werden und jetzt mach mal schnell die Tour. Das kann eventuell kurzfristig ganz gut sein, dass man jetzt hier für die Quartalszahlen von der Tour oder so, was weiß ich, die Zahlen ein bisschen frisieren kann. Aber langfristig wird das nicht gut gehen. Da ist das Konzept des Spezialisten überlegen. Also ich bereue das überhaupt nicht. Klar, wenn wir jetzt nur Viventura gewesen wären in Südamerika, genauso wie der arme Gusheng und Andi mit China Tours, wenn man nur diese eine Destination hat, dann ist man natürlich aufgeschmissen. Und das ist auch einer dieser Aspekte, warum Ventura Travel als Gesamtnetz stabiler ist. Aber nee, bereut habe ich das noch nicht, dass wir uns spezialisieren.
Du bezeichnest dich als einen Dickkopf. Ich kenne dich jetzt auch schon ein paar Jahre. Du bist jemand, der so an seinen Prinzipien echt festhält. Ich erinnere mich daran, als wir uns das allererste Mal getroffen haben. Das war, glaube ich, das muss 2014, also seit 2014 kennen wir uns, glaube ich. Da waren wir auf dieser HDS-Tagung, Haus der Spezialisten. Ja. Da haben wir am Rande des Fernweh-Festivals in Erlangen,
hatten
wir
diese Tagung. Ich erinnere mich.
Genau. Saßen wir in Erlangen zusammen in diesem Konferenzraum vom Hotel oder so. Und haben irgendwie geredet. Da haben wir uns ein bisschen kennengelernt am Rande und da hast du mich, da habe ich gerade erzählt, dass wir dieses und jenes jetzt machen und von Katalogen. Und du bist ja jemand, der sich schon ganz lange mit Digital- und Direktvertrieb beschäftigt und auch da wirklich ganz konsequent dran festhält. Und du bist dann auch einer, der mich in den Jahren darauf, immer wenn ich irgendwie von unseren Katalogen erzählt habe, immer so ein bisschen ungläubig angeguckt hast so, und so, ja, warum macht ihr denn das noch mit den Katalogen? Also Kataloge, auch ein Reisebürovertrieb, das sind alles Themen, mit denen du eigentlich, kann man gar nicht sagen, lange abgehakt hast, sondern die du eigentlich nie angefasst hast, ne, diese Themen. Du hast dich immer ganz konsequent so auf deinen eigenen Weg konzentriert. Ne? Also ein Direktvertrieb, keine Kataloge, keine Messeteilnahme, Messebesuche, aber kein Messestand. Also da bist du sehr konsequent schon immer gewesen. Ne?
Genau. Also das heißt nicht, dass Katalog per se schlecht ist oder das Reisebüro-Vertrieb.
Ja. Nein, das wollen wir hier auch gar nicht sagen. Ne? Das ist ja eine Sache, die wir auch festhalten wollen. Ne?
Wir machen nur Direktvertrieb, weil wir, also ich glaube zumindest, dass es ein bisschen schwierig ist zu beraten für unsere Reisen, weil die sehr, sehr speziell sind. Aber ich könnte mir, also könnte sein, dass eines Tages sich zum Beispiel jemand bewirbt als Entrepreneur bei uns und sagt, pass mal auf, ich bin Vertriebler. Also gebt mir einfach Reisen. Ich mache euch eine Brand auf für den Vertrieb. Und diese Brand macht dann nur Reisebüro als Beispiel. Und das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ich kenne es, was ich für schwierig betrachte, ist, so alles mitzunehmen. Und gleichzeitig seine eigene Webseite zu promoten und dann das Reisebüro zu promoten. Das weiß ich, das für dich hätte ich Interessenskonflikte. Was mache ich denn jetzt? Also ich glaube, wie gesagt, den Fokus, das kann auch sein, dass wir mal Messen machen würden, aber dann müssten wir es wirklich, dann bräuchte man Mitarbeiter, der es Fulltime macht. Dann macht das vielleicht auch Sinn.
Lass noch ein bisschen über Digitalisierung reden. Wie siehst du die deutsche Reisebranche da aufgestellt?
Jetzt hau mal einen raus. Jetzt hau mal einen raus hier.
Danach kommt die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Ja. Was kann da schon schief gehen?
Die Sinn des Lebensfrage ist einfacher als hier. Oh Mann,
es hört ja kaum einer zu, André.
Ja, also das ist unheimlich schwer, jetzt alle über einen Haufen zu schieben. Also, ich glaube, es gibt viele Veranstalter, es gibt auch viele, so kleinere Veranstalter, die tun sich schwer, sozusagen mit der Zeit zu leben. Also wenn man ein Reiseveranstalter ist, der vielleicht in der Nische ist und der Spezialist ist, aber nur, sagen wir mal, 3, 4, 5 Mitarbeiter hat. Von dem wird verlangt, dass er einen Katalog macht, Social Media macht, Messe macht, sich in SEO auskennt und was weiß ich. Und gleichzeitig noch Pressearbeit und so. Und das ist unheimlich schwer, glaube ich, da in allen Bereichen gut zu arbeiten. Da ist es ganz natürlich, dass die Digitalisierung nachhalten wird. Also ich kann mich gut erinnern, 2001, als ich mit Viventura gestartet bin, gab es alle Webseiten, mit denen wir konkurriert hatten, die hatten nur die PDF-Version ihres Katalogs als Webseite. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und da Google Content gesucht hat, sind wir dann vorbeigesegelt. Also das ist aber aus diesem sehr fragmentierten Markt sozusagen entstanden, dass es kleine Betriebe gibt, die sich nicht so spezialisieren können die haben andere Sorgen sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, Get Your Guide, Tourlane und viele andere Startups, Trip.me ist auch ein Beispiel, wo eine Gruppe von Leuten mit Investorengeld auch sich hingesetzt haben und komplett digital gemacht haben und das auch sehr, sehr erfolgreich machen. Also es gibt alles und von daher kann man jetzt nicht sagen, Deutschland ist schlechter oder besser als andere.
Hm. Du hast gerade TripMe erwähnt, ne? Ja. Das ist, das klang so, als ob du damit gar nichts zu tun hast. Aber du bist ja Anbieter wie TripMe, aber du bist ja Mitgründer, ne? Du bist zwar operativ nicht mehr drin, aber du hast den Laden ja mitgegründet. Ja?
Genau. Das war so eine Geschichte mit Spezialistentum. Also die TripMe-Idee ist entstanden, es war in Costa Rica, als ich bei einem Hotel vom Rainer war. Da hat man so ein Offsite mit allen Mitarbeitern, war mal 4 Wochen in Costa Rica, haben von dort gearbeitet, 2012. Und habe ich mal ein Wochenende genommen und zu überlegen, wie machen wir jetzt Individualreisen nächstes Jahr? Und da kam die Frage bei mir im Kopf, die ich beantworten konnte, warum buchen denn die Leute nicht einfach direkt? Also da vor Ort, da sind die Incoming-Agenturen, die haben das ganze Knowledge. Warum muss das über einen Reiseveranstalter gehen? Und da kam die Antwort so, ich glaube, mangelnder Trust und sozusagen, ich kenne keine DMCs. Und daraus ist die TripMe-Idee entstanden, die ich dann mit 2 ehemaligen Mitarbeitern gegründet habe, plus noch einen super Finanzexperten. Und das ging dann 6 Wochen später online. Ja, da war ich dann 3 Jahre, 4 Jahre Geschäftsführer, bis ich dann gemerkt habe, das ist schwierig, 2 Firmen gleichzeitig gut zu führen. Es geht, aber richtig gut zu führen ist schwierig.
Aber glaubst du noch an das Modell? Also das Modell, das hat ja auch Evaneos eben auch schon erwähnt. Also ist das immer noch die Zukunft der Reiseproduktion, beziehungsweise diese Art von Vertrieb, dass der Kunde halt direkt mit der DMC im Zielland in Kontakt steht? Oder ist das etwas, an das du zwar glaubst, aber ist das nur ein Mosaikstein? Ne? Oder ist das wirklich die Zukunft? Ne?
Es ist definitiv die Zukunft, aber nicht nur die Zukunft. Also das ist jetzt nicht der heilige Grat, wie Tourismus laufen wird in Zukunft. Ich glaube, generell sprechen Kunden gerne mit Spezialisten, die sich auskennen. Hm. Ob die Person jetzt im Zielland sitzt oder in Deutschland sitzt, ist, glaube ich, zweitrangig. Aber der Kunde hat einen Anspruch darauf, richtig top zu beraten zu werden. Und das kann man nur, wenn man sich gut auskennt in dem Land. Und wenn man im Land lebt, kommt das halt ganz natürlich daher. Während wenn man in Deutschland ist, da braucht man Leute, die da schon waren. Also ich glaube, wie gesagt, an Spezialistentum und nicht an die Location. Ich glaube aber auch, dass langfristig Technologie immer wichtiger werden wird, Automatisierung kommen werden, das wird immer besser werden. Ich glaube aber trotzdem, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, sozusagen mit jemandem zu reden im Urlaub. Das ist Teil, die Vorfreude auf eine Reise ist Teil des Gesamtaspekts für viele Leute. Und die sich leisten können, die nehmen gerne so ein, sagen wir mal, Concierge-Service in Anspruch. Die Kundenberater haben dann vielleicht auch bessere technische Mittel. Und andere lassen sich das generieren und buchen dann alles einzeln bei Booking und was weiß ich. Ich glaube, das wird es beides geben. Aber ich glaube, Technologie wird weiter sehr, sehr wichtig sein.
Hast du die Zeit jetzt, die ja eigentlich wahrscheinlich doch auch ein bisschen ruhiger ist, als wenn es normal laufen würde, irgendwie auch für neue Ideen genutzt? Gibt es da was Neues, was du dir hast einfallen lassen oder vielleicht neue Wege? Oder wie hast du die Zeit? Weil ich kenne dich ja auch als Menschen, du kannst eigentlich still sitzen, oder? Also im Urlaub, du liegst nicht 2 Wochen am Strand, ne? Also das in Costa Rica kann ich mir das irgendwie...
Er läuft 2 Wochen am Strand auf dem Weg zur Arbeit.
Ja, genau. Das ist so. Das ist eher, ne? Das findet er dann auch ganz nett, aber er geht halt zur Arbeit.
Mein Sohn ist jetzt 9 Jahre alt und der kann nicht ruhig sein. Und dann Kevin, kannst du nicht einfach mal ein paar Minuten ruhig sitzen. Ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin, Papa. Also es liegt irgendwie im Blut. Um auf deine Frage zurückzukommen, also jetzt was Grundlegendes haben wir jetzt nicht gemacht. Wir haben viele Sachen optimiert. Also wir haben Prozesse vereinfacht, Fehler ausgemerzt in der Struktur in der Vergangenheit. Und wir sind uns treu geblieben, neue Marken zu gründen. Also Vera, die ich vorher kurz angesprochen habe, die sitzt in Bangkok. Die hat sich, ich glaube, letzten Jahr im Juni beworben und die ist super. Mega, mega happy mit ihr. Und das werden wir jetzt in ein paar Wochen erst launchen. Also eure Hörer wissen jetzt schon Bescheid. Also es nennt sich jetzt Asia Ventura. Und das ist sozusagen in der Krise entstanden, aber nicht wegen der Krise, aber trotz der Krise, sagen wir mal. Und ein anderer Entrepreneur hat gerade vor 6 Wochen angefangen. Mhm. Das wird dann hoffentlich bald auch publik werden. Aber jetzt, dass wir jetzt kompletten Richtungswechsel vorgenommen haben, ist nicht. Und auch was Homeoffice, also Mitarbeiter hatten vorher schon die Freiheit. von woanders zu arbeiten. Aber schlussendlich, ich habe auch dazu gelernt, ich hätte auch nicht gesagt, dass es so gut klappt mit dem Homeoffice.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass eure Mitarbeiter wirklich auch auf der ganzen Welt verteilt arbeiten, oder? Also da ist es wirklich kein Problem, wenn die mal sagen, okay, ich fliege jetzt mal 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen nach Mexiko, dann ja, arbeite halt von da aus.
Also, ja, genau.
Stimmt dieser Eindruck da so ein bisschen? Das hast du auch schon immer gemacht, oder?
Ja, das stimmt definitiv. Also das hängt ein bisschen vom Manager ab, also vom Management und der Phase und wie lange der Mitarbeiter dabei ist und so. Also jetzt nicht so, fängst heute an und ab morgen arbeitest du so von sonst wo. Also das ist vielleicht auch nicht so, aber prinzipiell haben unsere Mitarbeiter extrem viel Freiheit und können ihren Arbeitsplatz sich aussuchen. Wir hatten auch meinen Datenanalysten, bei dem war das so von Anfang ab gemacht. Also ich arbeite gerne bei euch, aber alle 2 Monate würde ich irgendwo anders wohnen, nach dem Motto. Okay. Und er ist hat dann ein paar Jahre lang die Welt kennengelernt und gleichzeitig bei uns gearbeitet. Also, und das klappt. Also,
aber eure Firmensprache ist jetzt echt Englisch. Ihr redet gar nicht mehr Deutsch in der Firma, oder was?
Nee. Also die Firma, bei der Gründung war die noch Deutsch und dann hatten wir so ein paar Jahre ein bisschen Spanisch und dann haben wir schlussendlich auf Englisch gewechselt. Und wenn du mal nach Berlin kommst, kannst gerne in unsere Lausitzer Straße kommen, wenn es wieder geöffnet ist.
Also, da war ich doch schon, ne? Da war ich schon. Da haben aber alle noch Spanisch gesprochen.
Ja, das ist sozusagen der Slang in der Firma ist ein bisschen, wir haben die meisten Mitarbeiter, weiß nicht, 50% oder so, oder sind noch wie im Tor verbunden. Die sprechen natürlich alle Spanisch und gerne. Und das ist ein bisschen der Slang. Und Deutsch ist erstaunlich wenig.
Das kam mir auch echt so vor, als ich da war. Also, ich war sogar schon mehrmals bei euch. Also war ich echt also erstaunt. Man läuft da bei euch oder man lief da bei euch durch den Laden, der auch über mehrere Stockwerke geht. Man hat eigentlich nur Spanisch gehört zu der Zeit.
Ja. Ihr habt ein neues Büro, ne? Also das alte gibt's gar nicht mehr, ne? Wo die legendären ITB-Partys waren.
Ja, die Partys, wir haben alles versucht, die Partys im alten Büro aufrechtzuerhalten. Die letzte war, glaube ich, vor 4 Jahren. Und wir sind vor knapp 2 Jahren, glaube ich, umgezogen. Aber nur 500 Meter Luftlinie und deutlich größer und mehr Platz. Also das ist ganz gut. Also,
an eine Party, ich glaube, das war auch die letzte, kann ich mich wirklich, ich hatte Angst, dass der Boden durchbricht und dass wir irgendwann alle mal unten beim Nachbarn landen, weil die Decke irgendwie durchbricht.
Ja, war das die Decke?
So sah so gefährlich aus.
Ich kann mich genau erinnern, ich habe mich schon in der Bild-Zeitung als unverantwortliche Reihe angeblich nachhaltig haut ein Altbauhaus ein. Also ich hab schon kommen sehen.
Okay. Also es lag wirklich an der Decke und nicht an den 5 Litern Pisco Sour, die Sven getrunken hat.
Das war eine andere Party, aber da war der Boden solide.
Alles klar. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Faden finden. Also ihr habt ja, wie du sagst, auch echt überhaupt kein leichtes Jahr hinter euch. Wer hat das auch schon? Aber du bist ja jemand, der sich auch mit dem Thema Nachwuchs, diesen Intrapreneuren, sehr beschäftigt hat. Wie siehst du denn die Zukunft der touristischen Experten in Deutschland? Es gibt ja Startup-Anbieter, die touristische Expertise so ein bisschen aus Prinzip auch und um Erneuerung zu fördern, anfangs so ein bisschen in den Hintergrund gestellt haben. Da gibt es ja auch Anbieter aus Berlin, Namen brauchen wir nicht nennen, die das irgendwie auch alles ein bisschen anders machen. Aber wie siehst du da so die Zukunft auch des Nachwuchses in der Touristik? Das ist jetzt echt eine Krise und wo viele Leute überlegen, ja, ist das überhaupt eine Zukunftsbranche für junge Leute? Wie siehst du das als jemand, der junge Leute und junges Talent eigentlich immer so gefördert hatte?
Also es hängt viel mit der Leidenschaft zusammen. Also wenn jemand denkt, Touristik ist meine Welt, dann wird er oder sie gute Möglichkeiten haben, sich zu verwirklichen und erfolgreich zu arbeiten. Diese Delle, die wir jetzt haben, also die wird auch schnell wieder weggehen. Also davon bin ich also schneller als die meisten aus meiner Sicht denken. Ich glaube, also langfristig würde ich mir vorstellen, dass vielleicht Business Travel dadurch jetzt wegen Zoom und was weiß ich stark eingeschränkt sein wird, aber Leisure Travel, der wird wieder zurückkommen. Und ich glaube auch schneller als die meisten denken. Aber prinzipiell finde ich es gut, wenn wir divers arbeiten. Wenn ich alle Unternehmen, so und so muss das machen, du musst ein Studium haben in der Touristik und dann darfst du uns arbeiten. Also bei uns, wir haben auch extrem viel Bewerbungen und auch die Entrepreneure, ich muss mal gerade gucken, ob da irgendjemand davon in der Touristik gearbeitet hat. Ja, ein paar, aber nicht alle. Ich kann mich jetzt eine erinnern, die hat vorher bei BBC gearbeitet und hat die Leidenschaft fürs Reisen entdeckt und hat mich und alle anderen überzeugt. Also es ist auch kein Muss für uns, dass jemand so aus der Touristik kommt. Es schadet natürlich auch nicht, aber wir sind, also die Leidenschaft ist viel, viel wichtiger für mich als die Ausbildung. Ich glaube, Touristik ist nicht so kompliziert. Wir bauen ja keine Raketen oder so. Das kann man schon relativ schnell lernen. Aber ich glaube, die Leidenschaft, die hinter dem Tourismus steckt, die muss man haben oder hat sie nicht. Und wenn man sie hat, dann hängt man einfach in dieser Industrie drin, ob es einem schlecht geht oder nicht. Man ist da irgendwie drin gefangen. Also ich kann da irgendwie nicht rauskommen. Und sicherlich sind andere Branchen mit weniger Stress behaftet, aber mir macht es einfach mega Spaß und das ist mein Ding hier. Und ich glaube, so viele denken genauso.
Ich komme da aus der Nummer jetzt auch nicht raus. Ich dachte auch letztes Jahr für einen kleinen Moment so, das war es jetzt mit der Touristik. Und dann kommt hier der Meier Sven um die Ecke und sagt, muss uns Podcast machen. Und ruckzuck dreht sich das touristische Karussell weiter. Ne? So ist das. Ja. Ja. Aber das ist ja auch die Krise. Ne? So, man hat dann nicht nur Lust, was Neues zu machen, also auch im Rahmen der Touristik, sondern halt auch irgendwie die Zeit und auch vor allem den Raum im Kopf. Ne? Und das hast du jetzt auch, glaube ich, genutzt. Ne? So. Um ein bisschen, also nicht, du arbeitest immer noch 50 Stunden die Woche, aber bist ja auch ein bisschen zur Ruhe gekommen, ne?
Teilweise, ja. Also wir waren
ja, immerhin teilweise.
Ja, also jetzt im Augenblick nicht, weil wir diesen Relaunch haben. Im Augenblick ist es echt heftig wieder. Aber über das Jahr gesehen, wir waren mit meiner Frau und meinem Sohn, ich glaube, 6 Wochen unterwegs im Sommer in Portugal und in Sizilien und so, was ich normalerweise nicht leisten kann, 6 Wochen am Stück. Und also die Zeit von März bis April, das war echt heavy. Ja. Und da gab es so eine ruhige Phase und jetzt ist gerade bei mir wegen Relaunch ein bisschen höher. Aber prinzipiell gebe ich dir recht, waren teilweise ein bisschen ruhiger letztes Jahr, zum Glück.
Vielleicht bevor wir denn auch dir wird die Schnellfragerunde natürlich nicht erspart bleiben. Was hoffst du? Was hoffst du so für die nächsten Monate für dich, für Ventura Travel, für deine ganzen Partner?
Hoffnung. Also ich hoffe erstmal, dass der Relaunch bei uns gut läuft. dass die Technik steht, dass das alles gut läuft. Ich hoffe, dass wir unsere Hausaufgaben machen, dass wir, also das P von RIP, falls ihr euch erinnern könnt, vom Anfang steht für Prepare for Opening. Wenn der Schalter umgelegt wird, und aus meiner Sicht ist der Schalter die Presse. Wenn die Presse dieses Mindset ändert von du darfst nicht reisen, wenn du reist, dann bist du unsozial, asozial. Ja. Das ist derzeit so. Also wenn ich war jetzt in den Kanaren, habe auch kein schlechtes Gewissen mit, aber man kriegt ja schon so aus dem Familienkreis. Aber die Merkel hat doch gesagt, man soll da zu Hause bleiben und so. Und das wird auch so transportiert von den Medien. Und wenn das sich ändert und die Medien sagen, du hast jetzt eine riesen Opportunity, das ist also sorry, Gelegenheit. Machu Picchu, anstatt mit, ich weiß nicht genau, derzeit 3.000, 4.000 Leute am Tag, also das ist leider Gottes Massentourismus geworden, sind halt derzeit vielleicht nur 500 Leute. Das ist gerade eine Möglichkeit. Und wenn das sich ändert in der Presse, dann, glaube ich, geht es relativ schnell. Und meine Hoffnung ist, dass wir dafür bereit sind im ersten Schritt. Ja, mit der Hoffnung, ich habe jetzt keine Hoffnung an die Politik und andere. Ich kümmere mich mehr um die Sachen, die ich beeinflussen kann und vertraue anderen Leuten, die ihre Arbeit machen. Bin ich so politisch engagiert.
Wie viel Mitarbeiter hast du denn jetzt insgesamt? Also in diesem Ventura-Verband? Ja. Wie viele Leute stehen da direkt in Lohn und Brot?
Ja, sind also ohne Reiseleiter sind wir 85 Leute ungefähr, wovon die Hälfte ungefähr in Berlin ist. Und was Sven vorher angedeutet hat, wir sammeln wirklich Leute von der Mitarbeiter in Kyoto, in Südamerika natürlich, in Thailand, in Vietnam, da in allen Bereichen. Also insgesamt sind wir 85, wenn man alle dazu nimmt.
Weißt du immer, wo alle sind?
Nee, nicht alle. Aber also ich kriege ab und zu noch das Kompliment, dass Mitarbeiter toll finden, dass ich noch alle Namen kenne. Und ich habe ein verdammt schlechtes Gedächtnis. Also darauf bin ich stolz. Aber ich hoffe, das ist eine Hoffnung, dass das noch lange anhalten wird, dass ich ihn mit Name grüßen kann.
Was für ein schönes Schlusswort. Haben wir noch ein bisschen Hoffnung gefunden, ja. Das Gedächtnis soll auch noch mitmachen. Ja, cool. Sehr schön. Sven, wir starten die Schnellfragerunde.
Wir starten die Schnellfragerunde und ich sehe die Frage Nummer 1 und ich muss das erklären. Die kann, also man merkt, Andi ist kein Fußballfan, weil sonst kann er, also kein Fußballfan der Welt kann diese Frage stellen, weil sie ist so unsinnig. Also Entschuldigung, dass ich das hier so sagen muss. Okay. Hier steht tatsächlich, also und ich kenne die Antwort, aber das fragt man einen Fußballfan einfach nicht. Also hier steht KFC.
Warte. Ich mach einen Screenshot von Andres Gesichtsausdruck, während du die Frage vorliest, okay? Und die tun wir dann auf Instagram danach. Jetzt gucken wir mal.
Jetzt gucken wir mal, was jetzt kommt.
Also, da steht tatsächlich KFC Uerdingen oder Fortuna Düsseldorf.
Soll das ein Witz sein? Eindeutig KFC Uerdingen. Also, was willst du mit Fortuna
Düsseldorf? Wenn man Fan von einem Verein ist, ist man Fan von einem Verein. Also die Frage kann man nicht stellen.
Das sage ich meiner Frau immer. Ja, tut mir leid, du bist nicht die einzige Frau, die ich in meinem Leben geliebt habe. Da gab es auch eine Frau vor dir. Und ich hoffe, es gibt keine Frau nach dir.
Ja.
Aber ein Fußballverein, das ist die Definition von ewiger Treue. Das geht nicht. Also ja. mein Verein ist so beschissen. Also habt ihr vielleicht mitbekommen, Insolvenzen, was weiß ich, dass die
Investoren
Gehälter nicht bezahlen.
Dubiose, ja.
Die Investoren, alles Kacke. Aber wenn das bei dir drin ist, kriegst du das nicht mehr raus. Also ist unmöglich.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht so fokussiert wärst, hätte ich gesagt, kauf du den Laden doch.
Da hilft mir dann mein werter Fokus.
Ja, und dann führst du da Spanisch als Sprache ein. Wer weiß.
Okay. Messi soll ja auch gerade noch frei sein.
Ich habe auch noch ein bisschen Zeit am Wochenende.
Aber vielleicht vielleicht einige Hörer werden fragen, warum KFC Uerdingen ist jetzt halt
gehört. Ach so, ja, das also stimmt. Gute Rückfrage, was
vielleicht noch kurz erzählt
der Vielstoß, aber warum gerade KFC Uerdingen? Ich komme aus Krefeld und ich bin halt ein Lokalmatador und bin als Kind ins Stadion mit dem Fahrrad gefahren. Damals hatte ich kein Geld. Bin ab der 60. Minute durfte man damals gratis ins Stadion, bin dann immer in die zweite Halbzeit. Danach Autogramme geholt und war jede zweite Woche in der Grotenburg.
Man muss dazu sagen, Krefeld gehört ja zu Uerdingen, ne? Zum Bezirk oder.
Ich kann es fast ein bisschen anders ausdrücken.
Krefeld ist sofort zu Krefeld. Sorry, nee, ich wollte sagen Düsseldorf. Krefeld gehört zu Düsseldorf. Ja. Okay, ich mache mir keine Freunde.
Habt ihr noch eine zweite Frage?
Ich finde auch, ey. Also mal gucken, ob ich es schneide.
Gute Idee.
Krefeld gehört zu. Schöne Überschrift. Andi Jans, Krefeld gehört zu Düsseldorf.
Okay.
Machen wir Frage 2, oder?
Okay, die liegt bei mir. Die ist auch von mir, die Frage. Karneval in Rio oder Karneval im Rheinland?
Das ist eine bessere Frage. Ich muss gestehen.
War die wirklich so schlecht, die erste Frage? Okay, mach weiter. Karneval in Rio, Karneval im Rheinland.
Ich muss euch gestehen, ich war noch nie in Karneval in Rio. Ist aber auch erst ein bisschen sportlich. Da gibt es ja so eine erste Liga, zweite Liga. Man kann auf- und absteigen, je nachdem, wie man tanzt. Hättest du gesagt, Salvador Bahia oder Düsseldorf, hätte ich gesagt, oder Köln oder Krefeld, Rheinland, hätte ich Salvador Bahia gesagt. Aber Rio Karneval reizt mich gar nicht so sehr. Da würde ich sagen, Rheinland Karneval. Okay.
Sehr gut. Sven guckt ganz zufrieden. Ne? Ja, der alte Jack.
Peru oder Kolumbien?
Oh mein Gott. Die ist richtig gut.
Da haben wir die erste Frage schon wieder wettgemacht. Ne?
Also ich habe als Background 5 Jahre in Peru gelebt und 7 Jahre in Kolumbien.
Ich weiß.
Und sagen wir mal, dadurch, dass ein ganz, ganz tolles Ereignis in Kolumbien stattgefunden hat, nämlich die Geburt meines Sohnes, der ist dort geboren, nehme ich jetzt einfach mal Kolumbien.
Sehr gute Antwort. Ja. So, Sven, jetzt hau du mal einen raus mit der nächsten Frage.
Bis dran.
Ach so. Okay. Es läuft heute. Also, Ceviche oder Ajaco?
Das zweite heißt Ajaco, aber kannst du nicht wissen, alles gut. Ceviche, 10 times. Also, wer von den Hörern noch kein Ceviche gegessen hat, Ceviche essen ist das beste Essen der Welt. Oh, ich liebe Ceviche.
Kurz erklären, vor 3 Tagen
das letzte Mal gegessen.
Was das beides ist?
Ach, Ceviche, danke.
Das ist roher Fisch mit ein bisschen Zitrone drauf, ne?
Ja, wenn es so einfach wäre, dann lad mich mal ein zum Ceviche essen. meine Frau ist eine gute Köchin, aber die verzweifelt manchmal. Das ist extrem schwer zuzubereiten. Und ja, das ist frisch gefangener Fisch, eingelegt in Limettensaft, nicht Zitrone. Ja, mit ganz viel Gewürzen und Staudensellerie, ein bisschen rausgepresst, Zwiebeln, Mais, Süßkartoffel wird dazu serviert und extrem lecker. Also, ich muss einfach mal probieren. Geht zum Peruaner bei euch um die Ecke und probiert es aus. Okay. Und Ajaco ist, ich glaube, Peruaner würde ich verprügeln, so Hühnerfrikassee heißt das, glaube ich, auf Deutsch, aber Hühnerfrikassee ist lecker.
Okay, also, sehr gut. Und auch das habe ich falsch ausgesprochen. Ajaco.
Ja, Ajaco.
Na, immerhin.
Ja, gut. Noch die nächste Frage ist von Andi.
Musst du das immer dazu sagen?
Ja, bei Berlin oder Düsseldorf?
Berlin. Also, ja. Easy. Danke für die einfache Frage, Andi. Gut. Ja, ich liebe in Berlin, liebe ich die, jeder kann machen, was er will. Man ist nicht so spießbürgerig hier. Und also ich ist so international, so viele Sprachen. Internationalität brauche ich. Ich bin spitzier.
Das meinst du jetzt alles im direkten Vergleich zu Düsseldorf? Ne? Spießbürgerlich.
Viele auch Sprachen. Zu Krefeld, aber auch zu Krefeld. Selbst zu Düsseldorf, würde ich sagen. Aber ich glaube, nee, Düsseldorf ist eine andere Nummer. Ich will jetzt auch Sven nicht zu nahe treten. Aber im Vergleich zu Krefeld, sagen wir mal, ist das definitiv.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist gut möglich, dass das heute die letzte Folge von Hin und Weg ist. Sven guckt gerade ganz düster rein, schüttelt den Kopf, hat den Kopfhörer schon beiseite gelegt. Ich muss die Fragerunde zu Ende machen. Nächste Frage liegt bei mir. In Berlin, E-Roller oder Fahrrad?
Mach mal bitte. Ich habe die Frage nicht verstanden.
In Berlin, E-Roller oder Fahrrad?
Ah, E-Roller.
Ja.
Nee, E-Roller habe ich einmal ausprobiert, hat nicht geklappt. Definitiv Fahrrad.
Okay. Ja, ist vielleicht auch ein bisschen sicherer, ne?
Ja, das stimmt. Aber die stehen ja überall immer weiterhin rum, die E-Roller. Das ist krass, man geht aus dem Haus raus, da stehen da drei E-Roller.
Mitten auf der Straße, ne?
Das auch.
Ja, das leider auch. Zoom-Meeting oder Meeting im Café?
Also im Augenblick definitiv Meeting im Café. Prinzipiell treffe ich mich unheimlich gerne mit Leuten. Ich mache es meistens zum Mittagessen im Büro, dass ich mich mit Bewerbern treffe, wo gerade keine freie Stelle ist, dass wir uns mal austauschen oder mit Mitbewerbern und so. Es gibt mir unheimlich viel Energie. Und aber Kaffee trinke ich selten, aber definitiv in Person, over Zoom.
Ja. Sven, stellst du auch die nächste Frage? Ich finde die nächste Frage nicht. Ja.
Die ist doch auch. Nein, egal. Audiobuch oder E-Buch?
Also E-Book ist also Kindle.
Also E-Book,
definitiv.
Ja, ja.
Ich bin kein großer Leser. Definitiv Audiobuch und richtig. Also ich mindestens ein Buch im Monat, glaube ich, das ich verschlinge. Wenn ich nicht gerade euren Podcast. Also es gibt jetzt so viele neue gute Podcasts, es gibt ein bisschen Konkurrenz, unter anderem ihr.
Was?
Aber
wir haben Konkurrenz.
Ist ja unglaublich. Unter anderem von Audiobüchern und das liebe ich. Also ich gehe gerne zu Fuß zur Arbeit. Das sind so 25 Minuten. Also da lasse ich dann gerne noch das Fahrrad stehen. Und da kann man so abtauchen, ein bisschen in eine Offline-Welt und hört zu. Also ich finde das großartig.
Wir überlegen ja jetzt auch, Sven und ich, ein Buch zu schreiben. Das große Hin- und Weg-Buch.
Tatsächlich?
Ja. Die Biografie, ja.
Was wirklich hinter den Kulissen geschieht. Oder
okay,
so.
Das wird ein langes Buch.
Oder ganz kurz.
Die Wahrheit über Hin und Weg.
Ja. Da kommt keiner gut bei raus. André, die letzte Frage stellen wir jedem: Hin oder Weg? Also Heimaturlaub oder Fernreise?
Ja, definitiv weg. Also ja. Ich freue mich wieder, wenn es mal wieder nach Südamerika geht. Das war jetzt über einem Jahr nicht mehr. Also
das ist irre auch für dich, ne? Dass du deinen Kontinent so lange nicht gesehen hast, ne?
Ja, das ist krass. Also das ist auch krass, wenn man da, also jede Stadt fühlt sich anders an, wenn man aussteigt aus dem Flieger, diese Luft spürt, es gibt mir so einen Push. Also das vermisse ich extrem.
Das kennen wir alle, dieses Gefühl, dass man jetzt auch so ein bisschen so dieses Disconnect hat, ne? Dass wir irgendwie, also ich fühle mich auch bei China gar nicht mehr so nah am Puls, weil ich es ist natürlich immer noch dasselbe Land, aber so ein bisschen fühle ich mich so, als ob ich nicht ganz genau weiß, was da gerade los ist.
Auch wenn deine nächste Reise dann, oder deine erste, geht die nach China?
Die wird hoffentlich nach China gehen. In Frankfurt war ich ja jetzt schon ein paar Mal. Die nächste Reise wird hoffentlich nach China gehen. Da gibt's keinen Weg drumherum, wenn es denn möglich ist. Ja. André, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war schön. Du hast auch gleich einen Anschlusstermin, deswegen müssen wir ein bisschen hier auf die Tube drücken. Aber wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du mit uns geredet hast. Viel Glück und alles Gute für den Launch, der jetzt ansteht, oder den Relaunch, der jetzt ansteht. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank euch beiden. Also ihr macht echt einen großartigen Job. Und ich habe euch mal so als Stimme der Touristik genannt und dazu stehe ich. Also ihr habt echt richtig coole Gesprächspartner und ich ziehe auch immer viel raus. Also macht weiter so. Vielen Dank für die Einladung und für die tollen Podcasts.
Ja, und
Wir laden ihn nochmal ein, oder?
Ja, wir laden ihn nochmal ein. Und verzeih mir die Schnellfragerunde.
Spannend drüber. Alles gut.
Ja, alles genau. Vielen lieben Dank.
Liebe und Hörerinnen euch. Und Hörer, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Ihr könnt uns natürlich wie immer schreiben auf Instagram, Facebook oder auch auf unserer Webseite hinundwegpodcast.de. Dort findet ihr uns und auch auf Instagram und Facebook sind wir unter hinundwegpodcast zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, nächstes Mal wieder dabei seid. Sven?
Ja, natürlich freuen wir uns. Normal ist das immer dein Abspann. Heute machst du alles anders.
Heute ist alles anders.
Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit
Sven Meyer
und Jans Andi.
Jawohl. Vielen Dank.
Und danke euch.
Danke, lieber André.
Danke euch. Tschüss.